Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt.
Wir starten heute in eine neue Serie, die Der Weg heißt. Entdecke eine neue Art zu leben. Und die Idee zu dieser Predigtserie entstand oder kam von einem Zitat von Dallas Willard. Dallas Willard nannte einmal die Hass und Eile den großen Feind unseres geistlichen Lebens und sagte, wir sollten rücksichtslos Hass und Eile aus unserem Leben beseitigen. Als ich dieses Zitat gelesen hatte, kamen zwei Reaktionen in mir hervor. Auf der einen Seite mein Verstand, der sagte, wirklich Hass, Eile als der große Feind für unser geistliches Leben in der westlichen Welt? Wenn du mich gefragt hättest, was ist das größte Hindernis in der westlichen Welt, Jesus Christus nachzufolgen, dann hätte ich vielleicht soziale Ungerechtigkeit, Rassismus, Säkularisierung, Werteverfall oder sonst was gesagt. Aber ich hätte nicht Hass, Eile oder Stress in meine Top 10 gepackt. Aber als ich dieses Zitat gelesen habe, hat es irgendwie einen Widerhall in mir gefunden. Hass, Eile, der große Feind für unser geistliches Leben. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, habe ich festgestellt, dass Hasteile eigentlich das grundlegende Problem hinter so vielen anderen Dingen sind. Zum Beispiel wie chronischer Jähzorn, Gewaltausbrüche, Zunahme an Suiziden, Angstzustände, Säkularisierung, geistige Krankheiten, digitale Ablenkung, Burnout, Einsamkeit und was auch immer. Corrie ten Boom sagt einmal, wenn der Teufel dich nicht dazu bringen kann, zu sündigen, wird er dich zu beschäftigt machen. In diesem Zitat liegt sehr viel Wahrheit, denn beides, die Sünde und der Stress, haben den gleichen Effekt auf unser Leben. Sie schneiden unsere Verbindung zu Gott, zu anderen Menschen und zu unserer Seele ab. Sogar Carl Jung, der Wissenschaftler, der die Begriffe extrovertiert und introvertiert geformt hat, sagte einmal, Hass ist nicht vom Teufel, es ist der Teufel. Wenn ich an das Wort Teufel denke, dann denke ich an einen kleinen Dämon mit Hörnern und einer Mistgabel. Aber wenige von uns würden den Teufel sehen in den ganzen Benachrichtigungen auf unserem Handy oder die Überstunden auf der Arbeit oder eine weitere Aktivität am Wochenende oder ein drittes Hobby für meinen kleinen Nils. Aber der Effekt von Hass und Eile auf die Seele ist zerstörerisch. Ein Psychologe sagte einmal, nach 40 Jahren Arbeit als Therapeut, er sagte, das Nummer 1 Problem der heutigen Zeit ist, dass die meisten Menschen zu beschäftigt sind, um ein emotional gesundes und geistlich erfülltes Leben zu führen. Psychologen diagnostizieren mittlerweile Patienten mit Hurry Sickness, die Krankheit der Eile, definiert als ein Unwohlsein, bei der die Person das Gefühl einer chronischen Zeitknappheit hat und daher dazu tendiert, jede Aufgabe schneller zu erledigen und nervös wird, wenn sie irgendeine Form von Verzögerung erlebt. Der Begriff Hurry Sickness wurde von dem Kardiologen Meyer Friedman in den 50er Jahren geformt, der als erster die Punkte zwischen chronischem Stress, Wutausbrüchen und Herzkrankheiten verbunden hat und beschreibt es als einen kontinuierlichen Kampf, mehr Dinge zu erledigen und zu erreichen oder mehr und mehr Veranstaltungen und Termine wahrzunehmen in immer weniger Zeit. Und er beschreibt es als einen Hauptfaktor für Herzkrankheiten und das schon in den 50er Jahren. Und ein halbes Jahrhundert später hat sich Eile und Stress wie eine ansteckende Krankheit verbreitet in der christlichen Welt und in der westlichen Welt. Was sind Merkmale, an denen man erkennt, dass man diese Hurry Sickness hat? Nummer 1, wenn du von einer Kasse zur nächsten Kasse wechselst, weil sie kürzer oder schneller aussieht. Nummer 2, wenn du die Autos vor dir an der Ampel zählst und dann die Spur wechselst in die kürzere. Oder Nummer 3, Multitasking bis zu dem Punkt, dass du ein oder mehrere Aufgaben vergisst. Ist dir irgendwas aufgefallen? Also auf mich trifft alle drei Punkte irgendwie zu. Und ich möchte jetzt nicht Hobbypsychologe spielen, aber ich glaube, dass wir uns alle irgendwo an der einen oder anderen Stelle wiederfinden. Und die Auswirkung von diesem ständigen Stress, von dieser ständigen Eile ist eine Form der Gewalt eigentlich gegen unsere Seele. Was ist das Erste, was viele Leute sagen, wenn man sie fragt, wie geht es ihnen? Die meisten sagen, gut, aber ich habe gerade viel zu tun. Egal welche soziale Klasse, welches Geschlecht, welche ethnische Herkunft, wir sind alle in der westlichen Welt gestresst. Schüler sind gestresst, Eltern sind gestresst, Studenten sind gestresst, junge Arbeitnehmer sind gestresst, Ü40 sind gestresst, Rentner sind gestresst, jeder ist gestresst. zumindest in der westlichen Welt, alle meine afrikanischen Freunde würden sagen, ihr Europäer, ihr habt die Uhr und wir haben die Zeit. Was ist los mit euch? Es gibt verschiedene Arten von Stress. Auf der einen Seite, wenn wir einfach viel zu tun haben und wir produktiv sind. Wir verschwenden unsere Zeit nicht, indem wir die neueste Netflix-Serie einfach schauen oder Call of Duty ständig spielen, sondern wir geben unserem Leben Bestimmung. Nach dieser Definition war Jesus auch sehr beschäftigt. Aber es gibt eine zweite Art von Geschäftigkeit und das ist pathologische Geschäftigkeit, wenn wir nicht einfach viel zu tun haben, sondern zu viel zu tun haben. Die Essenz der zweiten Art der Geschäftigkeit oder der Eile ist, dass wir zu viel zu tun haben. Und die einzige Art, wie wir all das hinbekommen, was wir vorhaben, ist, dass unser Gehirn, unser Körper und unsere Beziehung, dass wir sie so beschleunigen müssen auf eine hektische Geschwindigkeit, um alles in den Tag noch hineinzuquetschen. Und das hat eine Auswirkung auf unseren Körper, auf unsere Seele, auf unser geistliches Leben und auf unsere Beziehungen. Ruth Haley Barton hat 10 Anzeichen von Harry Sickness aufgeschrieben und diese 10 Merkmale haben mich sehr nachdenklich gemacht und wir atmen mal kurz durch, bevor ich sie vortrage. Bist du bereit? Okay. Nummer 1, Reizbarkeit. Du wirst schnell frustriert, wütend oder ärgerlich und hast einen Hang zur Negativität. Nummer 2, Überempfindlichkeit. Alles, was es braucht, ist ein kleiner Kommentar, eine WhatsApp-Nachricht, eine E-Mail, um deine Gefühle zu verletzen. Nummer 3, Rastlosigkeit. Wenn du versuchst zu entschleunigen und auszuruhen, kannst du dich nicht entspannen. Du versuchst, den Sabbat zu halten, aber du hasst es, anstatt es zu genießen. Du liest in der Bibel, aber findest es langweilig. Du versuchst, zu Gott zu beten, aber du kannst dich nicht konzentrieren. Du schaust einen Film und hängst nebenbei am Handy oder faltest deine Wäsche zusammen. Nummer 4, Workaholismus oder Arbeiten nonstop. Du weißt nicht, wann es Zeit ist, die Arbeit aufzuhören und du kannst nicht aufhören. Noch eine weitere E-Mail, noch ein weiteres Telefonat, noch ein weiteres Meeting. Und am Ende vom Tag, wenn du endlich nach Hause kommst, hast du deinem Partner oder deinen Kindern nichts mehr zu geben. Alles, was sie bekommen, ist dein übermüdetes, mürrisches Ich. 5. Emotionale Taubheit. Du hast keine Kapazität, noch den Schmerz oder Leid einer anderen Person zu spüren. Empathie ist rar. Du hast einfach keine Zeit dafür. Nummer 6, Prioritäten, die durcheinander sind. Du fühlst dich weit entfernt von deiner Identität und Berufung. Dein Leben ist eine Reaktion und keine Aktion. Du bist so beschäftigt wie noch nie, dass du keine Zeit hast für die Dinge, die dir eigentlich wirklich wichtig sind. Nummer 7, Vernachlässigung des Körpers. Du hast keine Zeit für die Grundlagen wie genug Schlaf in der Nacht, regelmäßiger Sport oder selbstgemachtes Essen. Vor der Erfindung der Glühbirne hat die Durchschnittsperson 11 Stunden am Tag geschlafen. Jetzt ist der Durchschnitt bei 7 Stunden, wenn wir es überhaupt schaffen, so lange zu schlafen. Du nimmst zu, was ist die Folge? Du nimmst zu, wirst mehrmals im Jahr krank und wachst regelmäßig morgens total müde auf. Nummer 8, Fluchtverhalten. Weil wir zu müde sind für die Dinge, die uns gut tun, wenden wir uns anderen Dingen zu, wie über Social Media durchscrollen, eine ganze Staffel von Netflix schauen, zu viel Alkohol, all das in der Hoffnung einer narkotischen Wirkung, um uns vor unserer Geschäftigkeit irgendwie abzulenken. Nummer 9, Vernachlässigung von geistlichen Übungen. Wenn du wie ich bist, wirst du dein Leben, wenn es zu voll ist, die Dinge vernachlässigen, die deiner Seele eigentlich gut tun. Gebet, Bibel lesen, Gottesdienst am Sonntag, Sabbat oder die Gemeinschaft mit deiner Kleingruppe. Und Punkt Nummer 10 ist Isolation. Du fühlst dich getrennt, abgeschnitten von Gott, anderen und deiner eigenen Seele. Und wenn du Zeit mit Gott und anderen Menschen verbringst, bist du so gestresst und innerlich angespannt, dass du es überhaupt nicht genießen kannst. Wenn du dir die 10 Punkte anschaust, wie viele Treffer habe ich gelandet? 7 von 10? 8 von 10? Keine Sorge, ich würde sagen, bei mir sind es 10 von 10. Aber du brauchst dich nicht schlecht zu fühlen. Das bringt überhaupt nichts und das ist auch nicht das, was Gott will. Und das war auch nicht meine Intention mit der Liste. Aber der Punkt, den ich machen wollte, ist folgender. Ein überbeschäftigtes Leben voller Hast und Eile ist die neue Normalität in unserer westlichen Welt. Aber es ist eigentlich Gift für unser Leben. Und nur weil jeder es heutzutage so lebt und tut, heißt noch lange nicht, dass es richtig ist. Es geht mir um unsere emotionale und geistliche Gesundheit. Der Autor Ronald Rollheiser schrieb einmal, pathologische Geschäftigkeit, Ablenkung und Unruhe sind heute große Blockaden für unser geistliches Leben. Wichtig ist zu klären, was ich mit geistlichem Leben und geistlicher Gesundheit eigentlich meine. Denn es ist mehr als einfach nur zweimal Yoga zu machen und am Wochenende wandern zu gehen. Was ich mit geistlichem Leben meine, ist unsere Kapazität, Liebe zu geben und zu empfangen in Beziehung zu Gott und anderen Menschen. Liebe von Gott empfangen und diese wieder zurück zu Gott und anderen Menschen zu geben, zu unseren Freunden, zu unserer Familie. Und je gesünder und stärker ich werde in meinem geistlichen Leben, auch irgendwann zu meinen Feinden. Eile und Stress sind unvereinbar mit Liebe. Es ist wie Öl und Wasser. Sie vermischen sich nicht. Der japanische Theologe Kosuke Koyama oder so ähnlich hat ein Buch geschrieben, Der 3 Meilen die Stunde Gott, was eine Ausarbeitung zum Thema Liebe ist. 3 Meilen pro Stunde ist die Geschwindigkeit, wenn wir gehen. Und er sagt Folgendes, Gott geht langsam, weil er Liebe ist. Wenn er nicht Liebe ist, dann wäre er viel schneller gegangen. Liebe hat eine Geschwindigkeit. Es ist eine innere Geschwindigkeit, es ist eine geistliche Geschwindigkeit. Es ist langsam, aber dennoch ist sie Herr über alle anderen Geschwindigkeiten, denn sie ist die Geschwindigkeit der Liebe. Daher sprechen wir davon, dass wir Jesus nachfolgen wollen und nicht Jesus nachrennen wollen. Es ist nicht Eilen mit Gott, sondern es ist Warten auf Gott. Wir sehen das bei Jesus von Nazareth in der Bibel. Jesus war nie gestresst oder in Eile. Er war immer präsent für die Personen um ihn herum. Und nicht nur für die wichtigen oder die reichen Leute, zum Beispiel für die arme, aussätzige Frau, die ihn in der Menschenmenge berührte. Er war so präsent in diesem Moment, im Hier und Jetzt. Und obwohl er auf dem Weg war zu einem wichtigen Termin, nahm er sich Zeit für diese Frau. Und schau mal darauf, wie viele von den Wundern und Gleichnissen von Jesus sind Reaktionen auf Unterbrechungen. Ich habe es nicht genau nachgezählt, aber ich würde schätzen, fast die Hälfte von all den Gleichnissen und Wundern, die er tat. C.S. Lewis sagte mal Folgendes, wie du auf Unterbrechungen reagierst, zeigt, wer du wirklich bist. Wie du auf Unterbrechungen reagierst, zeigt, wer du wirklich bist. Der hat mich getroffen. Wenn du Kinder hast, dann trifft dich das bestimmt auch. Aber es ist genau in diesen Momenten, wo wir eigentlich keine Zeit haben, weil wir die E-Mail oder die WhatsApp noch zu Ende schreiben wollten. Es ist genau in diesem Moment, wo unser Stress, unsere Angst, unsere Wut, unsere Liebe zusammenkommen in der Unterbrechung. Das ist, wer wir wirklich sind. Und Jesus reagierte auf Unterbrechung voller Weisheit, voller Ruhe, voller Mitgefühl und Liebe. Und ich glaube, dass Jesus dich heute einladen möchte, dein Leben zu entschleunigen auf die Geschwindigkeit der Liebe. Lass uns mal Lukas 10, Vers 25 anschauen. Dort heißt es, ein Mann, der sich im Gesetz Mose besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Also hier unterbricht er Jesus. Jesus hat bestimmt gerade etwas gelehrt und er wird hier unterbrochen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Wir im Westen denken, er fragt, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Aber hier geht es um das Hier und Jetzt, weil die Juden die Wiederkunft des Messias erwarteten. Seine Frage war also, wie kann ich Teil von dem Reich Gottes sein, wenn der Messias hier wiederkommt auf die Erde? Und Jesus erwidert, was steht darüber im Gesetz Mose? Was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus, tu das und du wirst leben. Und hier ist die Zeit von Leben nicht Futur, denn das Leben mit Jesus startet hier und jetzt. Es ist für die Ewigkeit absolut, die hier und jetzt aber beginnt. Es geht in der christlichen Nachfolge nicht nur um die Quantität, also die Länge, die Ewigkeit, sondern auch um die Qualität des Lebens. Ein Leben voller Frieden, voller Freude und voller Gerechtigkeit im Reich Gottes, in der Nachfolge von Jesus Christus. Lebe nach dieser Regel der Liebe für Gott und deinen Nächsten und dann wirst du wahres Leben erfahren. Vers 29. Der Mann wollte sich rechtfertigen, deshalb fragt er Jesus, und wer ist mein Nächster? Und hier ist die Reaktion von Jesus auf die Unterbrechung seiner Predigt. Er antwortet nicht kurz und knapp, sondern er erzählt eine Geschichte. Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener, auch ein Geistlicher, und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf die andere Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Ein Priester, ein Geistlicher, läuft vorbei, ein Tempeldiener, unsere Dreamteamler. Er lief vorbei, aber der Samariter blieb stehen. Und Samariter und Juden waren Erzfeinde damals, mit einer langen Geschichte von Gewalt und Hass, so ähnlich wie Palästinenser und Juden heutzutage. Und dann lesen wir Vers 34. Er kniete sich neben ihm, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein, was damals ziemlich teuer war, und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Vers 35. Am nächsten Tag, jetzt sind also 24 Stunden vergangen, gab er dem Wirt 2 Denare. 1 Denar ist ein Tageslohn. Denk mal an dein Gehalt. Sagen wir, du bekommst ungefähr 3.000 Euro brutto und dann rechnen wir es runter, ungefähr pro Tag 300 Euro. 2 Denare, also 2 Tageslohn, sind also 600 Euro. Er gab dem Wirt 600 Euro und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagt er, dann werde ich den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal komme. Er hat schon 600 Euro für einen Fremden ausgegeben und ist bereit, noch mehr für ihn zu bezahlen. Vers 36. Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der vom Räuber überfallen wurde, fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der Mitleid hatte und ihm half. Er kann noch nicht mal den Namen sagen. Er kann nicht sagen, der gute Samariter. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso. Diese Geschichte ist eine Geschichte über Rassismus, über Gewalt. Jesus macht den Feind zum Helden der Geschichte. Denn wir denken, der gute Samariter ist eine Bezeichnung für einen netten Mann, der die Straße entlang ging. Aber der Begriff der gute Samariter war für die Juden der damaligen Zeit, wie wenn wir hören würden, der gute Taliban oder der gute IS-Kämpfer. Wir haben keine richtige Kategorie dafür. Und es ist leicht, den Priester und den Tempeldiener zu verurteilen. Aber stellt euch Folgendes vor. Sie kamen oder waren auf dem Weg in den Tempel zu einer 2-Wochen-Schicht. Und die Regeln waren damals sehr streng in der damaligen Zeit. Wenn du einen toten Körper berührt hast, warst du für Tage unrein. Und nicht nur das, sondern die Priester und Leviten lebten von den Dingen, die sie im Tempel für ihren Dienst bekamen. Und das waren damals nicht Gold, sondern es war Essen oder Tierprodukte. Also wenn sie jetzt unrein würden, würde das Essen auch unrein werden. Da liegt also ein toter Körper am Straßenrand. Er sieht zumindest tot aus. Du bist dir nicht sicher, aber wenn du den Puls checken möchtest, wirst du unrein und verlierst mehrere Tage, bevor du deinen Dienst antreten kannst oder zurückgehen kannst zu deiner Familie. Und du verlierst dein gesamtes Einkommen, das du verdient hast, um für deine Familie zu sorgen. Es ist eine beschäftigte Straße. Wie viele hätten von uns auch gedacht, jemand anders wird sich schon um ihn kümmern. Vielleicht denkst du, das würde dir nicht passieren, aber wie oft bist du schon an zum Beispiel einer obdachlosen Person vorbeigegangen oder einem liegen gebliebenen Auto vorbeigefahren, weil du keine Zeit hattest? Jemand anders wird sich schon drum kümmern, überhelfen. Mir passiert es regelmäßig, gerade wenn es um Obdachlose geht. Man hat mir beigebracht, gib kein Geld, sondern gib Zeit und gib Aufmerksamkeit oder biete ihnen an, dass du etwas zu essen kaufst oder lade sie zum Essen ein. Aber das braucht Zeit. Und die habe ich nicht. Ich komme zu spät zu meinem Termin. Ich muss mich um die Menschen unserer Kirche kümmern. Ich habe keine Zeit, hier stehen zu bleiben. Ich muss den Leuten doch erzählen, wie man seinen Nächsten liebt. Punkt. Richtig. Ihr habt mich erwischt. Und daher ist es sehr leicht, in dieser Geschichte ein Urteil zu fällen. Vielleicht erleben wir es nicht so brutal und lebensentscheidend wie in der Geschichte, aber doch regelmäßig in unserem Leben. Wir haben keine Zeit, unser Leben zu entschleunigen, um Liebe zu geben, wie Jesus es uns hier zeigt. Aber das ist eigentlich das wahre Leben, zu dem Jesus uns aufruft. Jesus ruft seine Nachfolger auf, zu entschleunigen, um Platz für Liebe zu schaffen. Aber Eile ist unvereinbar mit Liebe. Eile zerstört unsere Fähigkeit, Liebe zu empfangen und Liebe zu geben. Und lass uns das nochmal aufbrechen. Als erstes Liebe empfangen von Gott. Wie werden wir mehr lieben? Wir lassen Gott uns lieben, indem wir Zeit mit Gott verbringen. Wir erfahren seine Liebe nicht nur vom Verstand, sondern auch von den Emotionen. Paulus sagt, dass wir die Liebe Gottes erkennen sollen. Das griechische Wort bedeutet ginosko, eine persönliche Erfahrung. Paulus war ein brillanter Theologe, aber Liebe ist mehr als Theologie und Doktrin. Beides ist super, aber Liebe muss man erfahren. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Und das braucht Zeit. Daher praktizierten die Mönche früher die Kontemplation, Zeit in der Gegenwart Gottes und die Liebe Gottes für sich aufzusaugen. Wir sprechen immer von einer Beziehung zu Jesus Christus, aber wir vergessen dabei, dass jede gute Beziehung Zeit verlangt. Denn tiefe Beziehungen brauchen Zeit. Jemand sagt einmal, Liebe wird Z-E-I-T buchstabiert. Und die Idee ist, dass wenn wir einander lieben, dann schenken wir uns Zeit. Denn Zeit hat man nicht, sondern Zeit nimmt man sich für Dinge, die einem wichtig sind. Aber einige Eltern versuchen, dieses System zu crashen und reden sich an, es geht nicht um Quantität, sondern Qualität der Zeit. Aber Kinder ticken nicht so. Bei Kindern kann man Liebe nicht einplanen. Meine Tochter Junia kommt nicht zu mir und fragt, Papa, hast du nächste Woche Donnerstag um 15 Uhr Zeit, mir Aufmerksamkeit und Liebe zu schenken? Kann ich einen Termin bei dir haben? Nein, Kinder unterbrechen deinen Alltag. Wie du darauf reagierst, zeigt, wer du wirklich bist. Jeder, der tiefe Freundschaften hat, weiß, dafür braucht man Zeit. Unsere Beziehung zu Gott ist nicht anders. Aber Eile sabotiert unsere Fähigkeit, Liebe zu geben. Wenn ich versuche, pünktlich zu einem Termin zu kommen und ich versuche, meine Familie ins Auto zu bekommen und ich gestresst bin, dann habe ich nicht wirklich Liebe zu geben. Dann heißt es irgendwie, die eine Tochter sagt, Papa, ich muss noch eben. Und ich sage, nee, ab ins Auto, zieh deine Schuhe an, sonst bleibst du hier. Und ehe ich mich versehe, sitzen wir im Auto, ein Kind weint oder ich habe Stress mit meiner Frau. Was ist das? Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es ist auf keinen Fall Liebe. Es ist dann eher Wut, Sarkasmus und Ungeduld. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, eine Definition der Liebe. Den ersten Punkt, den er als beste Beschreibung für die Liebe nennt, ist Geduld. Oder wenn wir es direkt aus dem Griechischen nehmen, Liebe ist ohne Eile, Liebe ist nicht gestresst, Liebe nimmt sich Zeit, die Zeit, die es braucht. Liebe haucht unser Mitgefühl Atem ein. Mitgefühl ist ein Gefühlswort, Liebe ist eher ein Aktionswort und weniger ein Gefühlswort. Mitgefühl bedeutet zu entschleunigen, um zu spüren, was die andere Person fühlt. Eile hat keine Zeit für Liebe. Deswegen ist Eile eigentlich eine Form von Gewalt, weil es Beziehung tötet, Mitgefühl tötet und Liebe tötet. Wenn Eile und Stress das Problem ist, was ist dann die Lösung? Ich glaube nicht, dass mehr Zeit die Lösung ist. Ich würde behaupten, dass die Lösung ist, dass wir unser Leben entschleunigen und vereinfachen und zu Menschen der Liebe werden. Und der Weg, wie wir es tun können, ist durch eine Lebensregel. Lebensregel ist ein sehr altertümliches Wort und hört sich vielleicht merkwürdig für dich an. Es wurde von Benedikt das erste Mal verwendet, dem Gründer des westlichen Mönchtums im 6. Jahrhundert. Und ich werde in den nächsten zwei Wochen genauer darauf eingehen, aber lass es mich wie folgt definieren. Eine Lebensregel ist eine Reihe von Praktiken und Rhythmen der Beziehungen, sowohl geplant als auch spontan, die Raum schaffen, um Liebe zu empfangen, um Liebe zu geben, um Liebe von Gott zu empfangen und sie Gott und anderen Menschen zurückzugeben. Und über den Herbst möchte ich euch einladen, eure eigene Lebensregel zu definieren, egal ob du verheiratet bist, Single bist, mit Kinder, ohne Kinder. Und diese Lebensregel soll dir helfen, einen Weg zu definieren, wie du Gott folgen kannst im 21. Jahrhundert. Und das höchste Gebot zu folgen, den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzer Seele, von ganzem Herzen und von deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir sind dabei, ein Arbeitsbuch zu erstellen und wir werden dann gemeinsam mit unseren Kleingruppen, die im September wieder starten werden, gemeinsam durch dieses Arbeitsbuch gehen. Mehr Infos dazu werde ich euch beim Herzschlagabend am Mittwoch weitergeben. Aber für diese Woche möchte ich dich zu Folgendem einladen. Das erste ist, achte einmal auf dein Leben. Wie ist deine Lebensgeschwindigkeit in der Woche, an deinem Tag, in deinen Gedanken? Wie oft bist du gestresst und in Eile? Wie fühlt es sich an und was für Auswirkungen hat es auf deine Beziehung? Vielleicht schaust du dir nochmal die 10 Punkte von Ruth Haley Barton noch einmal an und überlegst, was trifft auf mich eigentlich zu? Wie fühlt es sich an, wenn ich meinen Tag entschleunige? Geht es mir dann besser oder schlechter? Es geht einfach erstmal nur um Wahrnehmung, ohne schlechten Gewissen, ohne Schuldgefühle, sondern Aufmerksamkeit und Bewusstsein. Und das Zweite ist, lerne zu entschleunigen. Vielleicht setzt du dich gleich nach dieser Predigt einfach mal hin und streichst 4 Dinge aus deinem Kalender oder vielleicht einfach mal einen Abend oder einen Tag dein Handy auszulassen. Vielleicht etwas tun, was du magst. Wandern gehen in den Wäldern, dich mit Freunden treffen, joggen gehen, mal einfach einen Mittagsschlaf machen oder mal wieder einen Roman zu lesen. Wo du bewusst deinen Körper und deine Gedanken an einen Punkt bringst, dass sie entschleunigen. Und um einen Punkt zu kommen, wo Gott dich wieder zu einer Person verändern kann, die Mitgefühl und Liebe empfindet. Und zum Schluss, der große Gedanke dieser Serie ist, wie können wir Jesus Christus nachfolgen im 21. Jahrhundert? Ich glaube, man kann nicht Jesus nachfolgen mit einer gestressten Seele. Das ist für mich unvereinbar. Ich kann nicht unter der Herrschaft Gottes leben, der Realität, der Liebe, der Freude, des Friedens, der Gerechtigkeit und gleichzeitig ein Leben führen, das chronisch überarbeitet ist, ausgelaugt ist, keine Ruhe hat, voller digitaler Ablenkung, Geschäftigkeit und Stress. In unserer Kultur gilt, langsam ist schlecht, schnell ist gut, aber im Reich Gottes ist komplett andersherum. Stress, Hass und Eile sind vom Teufel und langsam ist die Geschwindigkeit der Liebe. Und wir sollten eine Kultur in unserem Leben schaffen, wo wir bewusst entschleunigen. Und daher werden wir über die nächsten Wochen uns mit Themen auseinandersetzen wie Stille und Abgeschiedenheit, über Sabbat, Einfachheit, Entschleunigung, um neu zu lernen, im Reich Gottes zu leben. Sich zu entscheiden, ein entschleunigtes Leben zu führen, bedarf Mut und Glauben in dieser Welt. Aber es befindet sich ein großer Reichtum und Segen auf der anderen Seite. Und dazu möchte ich dich einladen. Wir haben viel über Liebe gesprochen. Vielleicht war dein Bild von Gott eher, dass er der Polizist oder der Richter im Himmel ist. Aber Gott ist Liebe und er möchte dir seine Liebe schenken. Es ist ein Geschenk an dich. Und ich möchte dich einladen, dass du diese Liebe heute erlebst. Dass du es nicht nur hörst, sondern persönlich erlebst. Es ist ein Geschenk an dich. Wenn du das noch nie erlebt hast, alles, was du zu tun hast, ist, Jesus Christus in deinem Leben einzuladen, dein Leben, dein Herz für ihn und seine Liebe zu öffnen. Und wenn du das bist, dann möchte ich mit dir gemeinsam beten. Vielleicht sprichst du mir einfach die folgenden Worte nach. Sag, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du wieder auferstanden bist. Ich danke dir, dass du lebst. Dass du mich liebst und so annimmst, wie ich bin. Danke, dass du jetzt in mein Leben kommst. Sei du mein Herr, sei du mein Gott. Ab heute folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!